Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Stützen die Kreditversicherungen den Mittelstand in der Krise? Darüber wollen wir heute sprechen und dafür habe ich gleich drei Gäste eingeladen, die allesamt Kunden rund um die WKV beraten. Mein erster Gast hat fast 20 Jahre Erfahrung bei Kreditversicherungen gesammelt, nämlich bei Euler Hermes, heute Allianz Trade. Seit gut einem Jahr ist Jörg Bosch nun Geschäftsführer Vertrieb bei Gracher, ja, und berät dort mittelständische und größere Kunden. Schön, dass du mit dabei bist, Jörg.
Hallo Bastian, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, Jörg. Mein zweiter Gast hat 14 Jahre das Geschäft von Euler Hermes in Polen geleitet, ehrlich gesagt auch aufgebaut. Ja, und danach 12 Jahre den belgischen Kreditversicherer Credendo. Im letzten Jahr hat Eckart Horst dann FreeCap gegründet. Das ist ein MGA, der mit der polnischen Kreditversicherung KUKE kooperiert. Willkommen in der Runde, Horst.
Ja, hallo Bastian, schön hier zu sein.
Das finden wir auch. Und auch der Dritte im Bunde kann auf reichlich WKV-Erfahrung zurückblicken, nämlich bei Euler Hermes, Allianz Trade. Zuvor war er selbstständiger Berater, unter anderem für die Deutsche Bank. Heute aber leitet Viktor Margaritopoulos seit mittlerweile 7 Jahren den Bereich Kreditversicherung bei Gracher. Ich freue mich, auch dich bei uns im Studio zu begrüßen, Viktor.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Bastian.
Sehr, sehr gerne. Ich muss mal kurz nachfragen, bei dir ist mir beim LinkedIn-Profil aufgefallen. Du warst bei Euler Hermes Senior Commercial Manager für das Saarland, die Vulkaneifel und Rheinland-Pfalz. Meines Wissens liegt die Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz. Ist das so eine bedeutende Region, dass man sie eigens im Titel nennen muss?
Ja, das stand halt damals auf der Beschreibung vom Jobprofil. Vielleicht kannst du die Frage an Jörg weitergeben, der seinerzeit ja bei der Allianz auch mal eine Zeit lang mein Chef war.
Das mache ich doch sehr gern, Jörg.
Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin erst einige Jahre später dazugekommen und habe nichts mit der Visitenkarte von Viktor zu tun.
Alles klar. Na gut, ist vielleicht auch nicht die wichtigste Frage, die ich mitgebracht habe. Ich habe gesagt, wir haben geballte WKV-Kompetenz versammelt. Das wollen wir natürlich nutzen, um die Kreditversicherung auch ordentlich zu durchleuchten. Lass uns aber zu Beginn gerne erstmal ein bisschen über die WKV-Kunden sprechen, also über die wirtschaftliche Lage im Mittelstand. Vielleicht, Jörg, magst du mal anfangen, welche Herausforderungen begegnen euch aktuell bei euren Mandanten am häufigsten?
Das ist eine sehr komplexe Fragestellung, da es sehr viele unterschiedliche Themen sind. Dauerbrenner sind natürlich der Fachkräftemangel, die Digitalisierung oder vor allen Dingen auch die überbordende Bürokratie, die den Mittelstand, der ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellt, lähmt. Und gerade die Bürokratie sollte in den letzten Jahren in Deutschland ja abgebaut werden. De facto wurde sie aber durch diverse Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sogar noch weiter ausgebaut. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, dass in den letzten Wochen und Monaten alles überlagert wurde durch geopolitische Krisen, gestörte Lieferketten und eben auch steigende Preise für Energie, Rohstoffe und Technologie. Und besonders problematisch ist dabei die faktische Schließung der Straße von Hormuz infolge des Iran-Krieges, aber auch die starke Machtstellung der Chinesen bei den seltenen Erden, was dazu führt, dass viele Unternehmen erneut unter erheblichen Druck geraten. Besonders betroffen sind dabei Unternehmen aus energieintensiven Branchen, wie beispielsweise Chemie, Stahl oder auch Metall, die unter den hohen Energiepreisen erheblich leiden, was durch die Unsicherheit im Nahen Osten noch weiter verschärft wird. Aber auch das verarbeitende Gewerbe, Die Automobilbranche und der Maschinenbau stehen unter Druck, weil dort zu den höheren Kosten eine schwache Nachfrage, Handelsbarrieren und ein zunehmender internationaler Wettbewerb kommt. Und zusätzlich belasten auch meiner Meinung nach die Verzögerungen im Roten Meer, steigende Frachtkosten und auch der höhere Rohölpreis die Produktion vieler Industriebetriebe. Also auf der einen Seite der Nahostkonflikt und auf der anderen Seite aber auch der anhaltende Handelskrieg der USA sorgen für steigende Insolvenzzahlen in Deutschland. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise schon 24.000 Insolvenzen in Deutschland, was schon ein recht hoher Wert war. Dieses Jahr sind sogar 24.650 Fälle in Deutschland prognostiziert. Das wäre dann der höchste Stand in den letzten 12 Jahren. Und das hat auch erhebliche Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Es gibt Hochrechnungen, wonach bis zu 200.000 Arbeitsplätze gefährdet sind. Und auf der anderen Seite steigt die Inflation. Die Inflationsrate lag im März bei 2,7% gemäß Statistischem Bundesamt. Und das Wirtschaftswachstum, das Ende letzten Jahres noch mit bis zu 1,3% prognostiziert war, wurde erheblich nach unten korrigiert auf gerade mal 0,6%. Und das bei den Milliardeninvestitionen des Bundes. Und nächstes Jahr sollen es dann 0,9% sein. Aber ich glaube, dass der Wert im Laufe des Jahres noch mehrfach korrigiert werden wird.
Also ich glaube, die reinen Insolvenzzahlen sind vielleicht gar nicht so aussagekräftig, aber wir sehen natürlich jetzt einfach immer mehr Insolvenzen auch bei größeren mittelständischen Unternehmen, was die 200.000 Arbeitsplätze, um die die Experten fürchten, wahrscheinlich durchaus erklärt. Viktor, Jörg hat jetzt sehr am aktuellen Ende die Krisen aufgezählt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht Krisen kennen aus den letzten 20, 25 Jahren. Sagen wir mal, spätestens seit der Finanzkrise hangeln wir uns ein Stück weit von Krise zu Krise. Ist diese trotzdem irgendwie anders als die vorherigen?
Ach ja, also ich finde die Krise schon sehr unterschiedlich. Also wenn wir an 2008 uns zurückerinnern, dann hatten wir eine Krise, die von den Banken quasi angeführt wurde, die aber staatlich getragen, gepuffert wurde. Und wenn man an 2020 und bis 2022 denkt und Covid, dann hatten wir auch einen exogenen Schock. Aber wir hatten Moratorien, wir hatten andere Maßnahmen, einen Schutzschirm. Es gab halt verschiedene Dinge, die sich die Institutionen einfallen haben lassen, um das zu kompensieren. Und das, was wir heute sehen und was der Jörg eben gesagt hat, heute überlagern sich struktureller Wandel, Geopolitik, all diese Themen überlagern sich. Wir reden über Polyrisikostrukturen. Und insofern würde ich sagen, hat sich das schon geändert. Und wir erleben im Tagesgeschäft auch, dass viele Unternehmen dadurch so ein bisschen zermürbt werden, dass immer so die Taktik war, zumindest hier in Deutschland, das ist mein Erleben, war häufig die Taktik, Krise überleben, wieder aufrappeln und so weitermachen wie vorher. Und aus meiner Wahrnehmung hat sich dieses Muster, das hat ausgedient, das funktioniert so nicht mehr. Und ich gucke immer ganz gerne nach Südamerika. Die Südamerikaner, die sind ja schon über viele Jahrzehnte gewohnt, mit unglaublich komplexen Krisenszenarien, politischen Unklarheiten klarkommen zu müssen. Und ich denke, wir hier in Deutschland und auch in Europa, wir müssen lernen, wie wir agiler werden im Management dieser Anforderungen, die exogen auf uns wirken. Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, kann ich teilen. Also wir sehen ja auch, glaube ich, nicht ohne Grund tatsächlich ein Anziehen. Und das ist der einzige Teil des M&A-Marktes, der anzieht bei Nachfolgethemen, wo einfach, ich nenne sie gerne die frustrierten Unternehmer, keine Lust mehr haben, sich mit den nächsten Krisen und den damit einhergehenden Herausforderungen noch herumzuschlagen. Hat sich das denn, Eckart, aus deiner Beobachtung heraus auch im Umgang der Mittelständler mit den Risiken, Polyrisiken, hat Viktor sie genannt, tatsächlich schon niedergeschlagen? Ist das sichtbar?
Es ist sichtbar. Also ich bin ja mittlerweile über 30 Jahre im Markt und den Unternehmer, den wir am Anfang kennengelernt haben, der ist eigentlich verschwunden. Also mittlerweile haben wir viele Manager und Risiko ist wesentlich wichtiger geworden heutzutage als damals. Also es gibt ja mittlerweile Risikomanager, bei Versicherern ist er vorgeschrieben und also das ist wesentlich bewusster heutzutage als damals. Und das sieht man auch in der Kreditversicherung. Also heute wird wirklich angestrebt, dass alle Außenstände abgedeckt werden. Vor 20 Jahren war man auch bereit, mal selbst ins Risiko zu gehen. Und heute wird wirklich Wert darauf gelegt, dass man 100% Deckung bekommt. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen die Zeit, vor wie Victor schon gesagt hat, vor 10, 15 Jahren hatten wir Krise und danach kam, wie sagt man immer schön, nach Regen kommt Sonnenschein. Und irgendwie habe ich den Eindruck, der Sonnenschein ist weg. Jetzt sind wir irgendwie so im ständigen Nieselregen und es kommen keine richtig großen Krisen wie 2008, 2009. Aber wir haben sehr viele Krisen und wenn wir denken, die eine ist vorbei, dann kommt gleich die nächste. Und also das hat sich grundlegend geändert.
Das finde ich interessant, dass du sagst, die Kunden legen Wert darauf, dass sie das komplette Risiko absichern. Ich hatte eher das Gefühl, dass wir aus einer Zeit kommen, in der Kunden ihre Risiken eigentlich gar nicht absichern, weil sie auch kaum Ausfälle zu verzeichnen hatten.
Aber das war die Einstellung damals. Also man war sich schon bewusst des Risikos. Aber natürlich, wenn ich nicht liefere, mache ich auch kein Geschäft. Und dann war man bereit, auch mal auf eigenes Risiko zu liefern. Und das ist heute anders. Also heute wird nur noch geliefert, wenn die Kreditversicherer ein Limit geben. Und auch das Verhalten, wenn Limit reduziert werden, ist auch jetzt, dass der Kunde selbst dann schon sagt, okay, dann mache ich weniger Umsatz, aber ich liefere nicht weiter.
Okay, ist interessant. Jörg, du siehst so aus, als wolltest du noch was beitragen.
Ich wollte Eckart nur fragen, warum dann im Mittelstand doch so viele Unternehmen gar nicht versichert sind. Denn wir haben ja im Mittelstand circa 48.000 Verträge. Demgegenüber stehen aber ungefähr 3,4 Millionen Unternehmen. Wobei man natürlich sagen muss, dass 3 Millionen weniger als 1 Million Euro Umsatz generieren. Bleiben circa 400.000 Unternehmen übrig. Aber da muss man nochmal locker mindestens 150.000 von abziehen. Beispielsweise Unternehmen, die Umsätze mit der öffentlichen Hand tätigen oder mit Privatpersonen oder aus sonstigen Gründen einfach ungeeignet sind für eine Warenkreditversicherung. Aber trotzdem, wenn du die Bezugsgröße bei 250 setzt und dazu 48.000 Verträge ins Verhältnis setzt, bist du bei circa 19% Marktdurchdringung. Das ist ja nicht allzu viel und lässt da dennoch viel Platz für weitere Warenkreditversicherungsakquisitionen.
Nee, das stimmt. Und ich denke, die Diskussion ist auch schon über 30 Jahre alt. Und ich denke mal, das war immer das Problem von Kreditversicherung. Es war oft zu kompliziert. Und das war oft ein Grund für die Unternehmer zu sagen, dann doch lieber ohne. Und dann, wie gesagt, es gab ja auch immer noch dieses Argument, wenn dann die Zahlen runtergehen beim Abnehmer, dann gehen auch die Limite runter. Und ich zahle dann immer für Deckungsschutz, wenn ich sie nicht brauche. Und ich sag mal, das ist was ich damals auch schon im Außendienst bei Kreditversicherung immer vermisst habe, dass man vielleicht auch das Produkt Kreditversicherung mehr ins Bewusstsein von Mittelständlern rückt, weil wir haben immer fast 100% Quote bei den Großunternehmen und je kleiner die Unternehmen werden, desto weniger ist die Marktdurchdringung. Und ich fand es eigentlich immer noch am dramatischsten bei den ganz kleinen Unternehmen, weil die haben wirklich Risiko, weil die haben meistens einen Großabnehmer und wenn der in Konkurs geht, dann haben wir gleich einen Folgekonkurs. Und ich denke mal, da muss man auch dran ansetzen, dass man eine Absicherung anbietet, die einfach ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die Gründe, warum Kreditversicherungen nicht abgeschlossen werden, die sind echt vielfältig. Wir erleben das ja immer wieder. Du hast gesagt, Policen werden als zu komplex empfunden, die Betreuung vielleicht als zu aufwendig. Viele machen natürlich die Bonitätsprüfung auch selber, prüfen Bilanzen selber oder implementieren irgendwelche Scoring-Modelle, nehmen auch die Risiken nicht so wahr, beziehungsweise werden dann erst tätig, wenn sie tatsächlich selber einen Forderungsausfall erleiden oder wissen auch gar nicht über die modernen, komplexen und flexiblen Deckungskonzepte, dass beispielsweise Versicherungspolicen exakt auf den Bedarf des Kunden zugeschnitten werden können. Das sind so Punkte, wo man einfach Überzeugungsarbeit leisten muss, um dann einfach die Durchdringung mit der Warenkreditversicherung weiter zu erhöhen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass du, wenn du so eine Analyse machst, auch gucken musst, in welchen Umsatzklassen ist die Durchdringung besonders groß und das Ganze auch noch auf Branchen runterbrechen solltest. Denn es gibt ja erheblich warenkreditversicherungsaffine Branchen, wie beispielsweise das verarbeitende Gewerbe oder den Großhandel und weniger warenkreditversicherungsaffine Branchen.
Wenn wir das nochmal durch die Risikobrille betrachten, Victor, den Deutschen wird gerne nachgesagt, sie seien zumindest auf der privaten Seite tendenziell überversichert. Ist der Mittelstand in Bezug auf die Warenkreditversicherung eher unterversichert oder passt das schon einigermaßen so?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich nur subjektiv beantworten kann aus meinem Erleben im Tagesgeschäft. Ich würde nicht sagen, dass er pauschal unterversichert ist. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen zum Risiko. Wie der Jörg das eben gesagt hat, es gibt Unternehmen, die haben eine andere Wahrnehmung für ihr eigenes Risiko. Wir erleben das ja im Tagesgeschäft relativ häufig, dass Unternehmen uns damit konfrontieren. Wir kennen unsere Kunden, wir arbeiten sehr lange zusammen, wir haben einen sehr offenen Austausch über Finanzdaten, wir beschaffen Finanzdaten, werten die aus und kommen eben für uns zu der Überzeugung, dass wir auch ohne eine Kreditversicherung ganz normal unser Tagesgeschäft bewältigen können. Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Oder würdest du mir widersprechen?
Nein, auf keinen Fall. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach zu versuchen, das Potenzial, das am Markt besteht, ins Verhältnis zu setzen zu dem, was aktuell an Unternehmen versichert ist. Das haben wir gemacht und ich bin der Meinung, dass noch viel Platz ist für Warenkreditversicherungsprodukte im Markt oder auch Spezialprodukte, kommen wir vielleicht später im Gespräch noch dazu. Und das insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, denn wenn nicht jetzt, wann soll man sich dann absichern?
Und ich denke auch, hier besteht ja Einigkeit. Eine gut strukturierte Warenkreditversicherung ist immer ein wirksames Schutzschild. Es gibt aber so reale Grenzen von solchen Policen, die den Kunden im Tagesgeschäft eben begegnen und die sich dann auch im Kopf verfestigen. Ich habe das jetzt nicht nur einmal gehört, dass ein Kunde sagt, ja, Kreditversicherung, wenn ich die Limit brauche, dann habe ich keine. So in Richtung Horst ein Thema, ne? Weil da kommt das Thema CAP oder Zusatzversicherung, Exzidentenversicherung sehr oft ins Gespräch. Also die subjektive Wahrnehmung der Kunden ist ja häufig die, in der Krise gibt es bei schwierigen Abnehmern oft nicht die ausreichende Deckung oder gar keine Deckung. Und wie geht man damit um? Mein Erleben im Tagesgeschäft ist nochmal ein differenzierteres. Ich sehe die Hauptprobleme der Kreditversicherung eher in der, wie kommt der Vertrag zustande und wer hat mit wem gesprochen. Ich glaube, wir haben ein systemimmanentes Problem beim Abschluss solcher Verträge, denn ein Vertriebsmitarbeiter, ich auch lange einer war, ist kein Underwriter, bin auch kein Schadenprüfer. Und wir verhandeln in der Regel Verträge auf Geschäftsführerebene oder kaufmännische Leiter, CFO und besprechen Themen, die im Tagesgeschäft aber von einer ganz anderen Personengruppe begleitet werden, nämlich vom Debitorenmanagement zum Beispiel. Und der Personenkreis wird aus meiner Sicht zu selten in die Konzeption einer Warenkreditversicherung eingebunden. Und die Komplexität der Kreditversicherung ist dann nämlich das Problem, denn im Tagesgeschäft wird jetzt ein fertiger Kreditvertrag an die Abteilung übergeben und die müssen im Tagesgeschäft sicherstellen, dass sie alle Obliegenheiten erfüllen, dass sie den Vertrag in seiner Komplexität auch wirklich verstehen. Und diese interne Transparenz, die finde ich häufig nicht, dass genau der handelnde Personenkreis genau weiß, was muss ich eigentlich wann, in welchem Umfang leisten, damit auch ein Kompensationsanspruch vom Versicherer besteht. Und das ist quasi unser Tagesgeschäft, dass wir eben diese Transparenz gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten und auch mal schauen, welche Anforderungen aus dem operativen Tagesgeschäft ergeben sich denn an einen Kreditversicherer. Denn so ein bestehender Vertrag ist ja schon mal eine gute Sache. Die Frage ist, wie kann man den entwickeln und wie schafft man es, dass es dort kein Spannungsfeld gibt in diesen harten Leitplanken, die so ein Vertrag mit sich bringt.
Okay, das heißt, es sprechen sowohl beim Broker, wenn er nicht gut strukturiert ist, als auch beim Kunden eigentlich die falschen Leute über das Thema Warenkreditversicherung. Kennst du das so, Eckart?
Ja, also vielleicht nicht zu 100%, aber es ist auch ein Problem, das wir sehen, dass natürlich der Kostendruck in den letzten Jahren schon zugenommen hat. Und diejenigen, die am Ende die Kreditversicherung bedienen müssen und arbeiten damit, die werden immer weniger in den Unternehmen, weil das sind die Kreditmanager. Und aus Sicht des Unternehmens sind das natürlich Kosten, also die sind nicht produktiv. Und da ist viel Druck und da sollen eher Stellen abgebaut als aufgebaut werden. Und da fehlen einfache Lösungen.
Und du hattest eben das Thema einfache Lösungen ja schon mal angesprochen. Das finde ich wichtig. Wir sprechen gleich auch nochmal, weil das ja auch dein Thema ist, über die Frage, was kann man machen, wenn die Versicherung nur einen Teillimit quasi bietet. Aber lass uns diese Vereinfachungsthematik nochmal aufgreifen. Da ist ja technisch jetzt eigentlich sehr, sehr viel möglich. Also was gibt's denn da aus deiner Beobachtung heraus unter dem Stichwort Automatisierung, aber auch unter dem Stichwort KI und dein eigenes Unternehmen heißt, glaube ich, nicht umsonst FreeCap AI, für neue Möglichkeiten?
Die neuen Möglichkeiten sieht man, dass, ich sag mal, für den Kunden positiv, die Kreditversicherer sind wesentlich schneller geworden. Also die IT in den letzten 20 Jahren hat sich weit entwickelt. Also ich kann mich noch an die Krise 2008 erinnern. Da gab es Probleme mit den Reduzierungen, weil die Kreditversicherer die Reduzierung nicht drucken konnten. Und das geht halt doch wesentlich einfacher. Also wie gesagt, was man auch sieht, dass die Automatisierung ist stark fortgeschritten. Also mittlerweile bei den drei Großen liegt die Automatisierung irgendwo um die 90%. Also alle Anfragen bis zu einer gewissen Größe werden vom System entschieden, weil einfach entweder mit Algorithmen oder es auf Vorrat schon entschieden. Und das ist natürlich zumindest, was die Schnelligkeit angeht, besser für den Kunden, weil er muss nicht mehr warten. Es gibt mittlerweile Schnittstellen mit vielen Informationsagenturen weltweit. Also das ist alles wesentlich einfacher geworden. Auf der anderen Seite, Automatisierung heißt natürlich auch, ich reduziere Underwriting auf die Hard Facts, also auf die Bilanzen, auf die G&V und habe dann mein Rating. Und dann wird es auch schwieriger zu diskutieren. Weil vor 10, 15, 20 Jahren konnte man auch mal diskutieren, da war das nicht ganz klar, ist das Unternehmen, der Abnehmer gut, schlecht, mittel. Und da hatte der Kreditprüfer auch noch mehr Möglichkeiten, einfach zu sagen, okay, dann lassen wir das Limit nochmal eine Zeit lang. Das wird heute sehr, sehr schwierig, überhaupt zu reden mit Underwritern. Das ist schon schwierig geworden, weil sehr, sehr viele sind noch abgebaut worden. Weil klar, wenn ich 90% automatisiere, brauche ich natürlich auch weniger Underwriter. Und ich denke, da geht die und KI sind alle am Testen, weil KI geht ja dann noch einen Schritt weiter, dass ich sozusagen auch dann prophylaktisch schon die Risiken erkennen kann. Also nicht erst, wenn ich die Ausfallwahrscheinlichkeiten habe, weil Ausfallwahrscheinlichkeiten bekomme ich nach der Insolvenz, nach dem Konkurs, dass ich wirklich schon Themen habe, in denen ich im Vornherein schon sehen kann, was passiert mit einzelnen Sektoren. Und nicht zuletzt sind jetzt alle überrascht vom Automobilsektor, was ja, oder Chemiesektoren, das konnte man ja auch, ich sag mal, das waren ja die Stützpfeiler, zumindest der deutschen Industrie, und dass die jetzt Probleme haben, damit konnte man vor 5 Jahren, hat keiner damit gerechnet, dass wir irgendwann ein Problem haben, Limit auf Volkswagen zu bekommen. Und das ist wirklich was, da ändert sich sehr, sehr viel zur Zeit. Und ich denke, da ist auch dann die Kreditversicherung gefragt, aber vielleicht auch die ganze Gesellschaft, mehr KI einzusetzen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr zukunftsgewandt zu entscheiden und nicht nur zu sagen, was waren die letzten Insolvenzen und wir machen so weiter wie bisher.
Das funktioniert natürlich vor allem dann immer besonders gut, wenn es einen regen Wettbewerb unter den Anbietern gibt. Wie sieht's denn da aus, Jörg? Was ist deine Beobachtung? Wie viele aktive Kreditversicherer haben wir wirklich im Markt? Wir sehen immer mal wieder, dass auch welche den Markt neu versuchen zu betreten. Aber wenn wir da mal von absehen, wer in der Theorie alles da wäre, wer ist denn in der Praxis wirklich verfügbar? Sind es die ganz klassischen oder gibt es da tatsächlich noch ein paar Namen mehr, die man als typischer Mittelständler gar nicht so auf dem Schirm hat?
Ich würde sagen, dass es ein gutes Dutzend Versicherer gibt, die Warenkreditversicherungslösungen anbieten, wobei man sagen muss, dass darunter dann sicherlich auch der ein oder andere Spezialversicherer ist, der überwiegend oder ausschließlich spezielle Produkte wie beispielsweise Top-Up-Cover oder Anfechtungsversicherung anbietet. Aber die sind auch alle aktiv. Wissen muss man nur, dass 4 von diesen Versicherern zusammen ca. 95% Marktanteil repräsentieren.
Also weil sie so gut sind oder weil sie einfach so präsent sind?
Es ist ein klassisches Oligopol, das über Jahrzehnte gewachsen ist und sich die Marktanteile in der Zeit ergeben haben. Und wir als Makler sind natürlich sehr froh darüber, dass wir aus der vollen Bandbreite an Lösungsoptionen schöpfen können, um für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis herbeizuführen.
Da gib mir doch mal vielleicht ein Zahlenbeispiel. Also wenn du sagst, 95% des gesamten Marktes sind von den 4 abgedeckt. Bei euren Kunden sind es auch 95% oder wie viele sind es?
Bei unseren Kunden, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Victor, da müsstest du mal deine Meinung dazu abgeben. Aber ich würde sagen, dass das ungefähr 1:1 abgebildet wird, das Verhältnis. Würde auch sagen, in unserem Portfolio sind sicherlich die 4 größten Versicherer ebenfalls mit ca. 95% repräsentiert. Also es ist in der Praxis so, dass wir nahezu für jede Problemstellung gemeinsam mit irgendeinem Marktteilnehmer eine Lösung finden. Wir suchen so lange, bis wir eine Lösung gefunden haben und bis wir unseren Kunden zufriedengestellt haben, weil erst dann sind wir selber zufrieden.
Ich kann dir da nur zustimmen. Ich denke, die Reihenfolge, wie sich die Marktteilnehmer bei uns im Portfolio materialisieren, die ist natürlich ein bisschen anders, wie sie vielleicht auf Gesamtdeutschland übertragen ist. Aber ansonsten gebe ich dem Jörg da uneingeschränkt recht. Also auch wir haben 95% bei den Etablierten.
Eckert hatte ja eben schon Branchen angesprochen, die auf der einen Seite eigentlich unser volkswirtschaftliches Rückgrat sind, auf der anderen Seite aber jetzt auch zu Sorgenkindern geworden sind. Gibt es noch andere Branchen, die aus Sicht der Kreditversicherung gerade sehr krisenanfällig sind? Und gibt es sogar sowas wie eine schwarze Liste, wo man sagt, also das fassen eigentlich die WKV im Moment gar nicht so richtig gern an.
Also ich weiß nicht, ob ich den Begriff schwarze Liste so framen möchte. Also Kreditversicherung ist Risikoausgleich im Kollektiv und die Erwartungshaltung der Kunden an den Versicherer ist, die Risiken ordentlich einzuschätzen. Ich meine, das ist ja leider auch so ein Trugschluss in der Kreditversicherung, dass man oftmals in den Gesprächen nochmal daran erinnern muss, die Aufgabe des Kreditversicherers ist die Bewertung von Risiko, nicht die Finanzierung von Umsatz. Es gibt sicherlich strukturell belastetere Branchen als andere. Der Eckert hat das eben aufgezählt, Automobil, Zulieferer, Bau, stationärer Einzelhandel. Das sind mit Sicherheit Branchen. Was mir viel mehr Sorge bereitet, ist die stille Erosion bei der Chemie, beim kunststoffverarbeitenden Betrieben, bei energieintensiven produzierenden Gewerben. Das ist eigentlich das, was mir viel mehr Sorge bereitet, denn die haben über die letzten Jahre stark an Substanz eingebüßt. Das sind Unternehmen, die nach außen gerichtet immer den Anschein erweckt haben, dass sie solide dastehen, dass sie gut sind. Und das sind die Insolvenzen, die kommen werden, die unvorhergesehen kommen werden, mit denen man vielleicht nicht ad hoc gerechnet hat. Und genau hier sehen wir ja jetzt auch schon bei den Versicherern selektivere Zeichnungen, dass man auch selektiv aus dem Risiko rausgeht, das ein bisschen abbaut und dass die Überwachung sehr viel enger wird. Wir hatten zum Anfang des Jahres schon von diversen Anbietern gesagt bekommen, dass die Art und Weise, wie man mit Risikobewertung umgeht, sich verändert, dass man näher an die Risiken heranrückt. Es gibt ja Veröffentlichungspflichten in Deutschland und da wurde uns quasi auch mitgeteilt, dass man nicht mehr gewillt ist, mehr als 3 bis 4 Monate über diesem Abgabezeitpunkt hinaus eine Kreditakte zu verlängern, ohne aktuelle Daten zu haben. Und das ist was, was sich in der Industrie quasi verändert.
Was heißt denn das, Jörg, für die Kunden in ihrem Kommunikationsverhalten? Muss man da jetzt aktiver werden? Muss man anders mit den WKV umgehen als vielleicht noch vor 3 oder 5 Jahren?
Auf jeden Fall. Also Kommunikation wird immer wichtiger und das liegt logischerweise daran, dass die Krisen immer häufiger werden. Zwischen der Finanzkrise 2008, 2009 und der Corona-Krise 2020 ist eigentlich relativ wenig passiert, was Krisen anbelangt. Dann kam die Corona-Krise und nach der Corona-Krise kam dann die Energiekrise, dann kam die Inflation, dann kamen geopolitische Krisen, dann kamen gestörte Lieferketten, um jetzt mal die wichtigsten zu nennen. Und es ist ja klar, dass vor diesem Hintergrund Finanzierungspartner wie Banken, Investoren und Kreditversicherer erwarten, dass Unternehmen gut vorbereitet sind auf Krisen und dass sie eine proaktive Kommunikation erwarten. Und diese Kommunikation muss 3 Kriterien beinhalten. Sie muss relevant sein, sie muss glaubwürdig sein und sie muss vor allen Dingen schnell stattfinden. Und wer schweigt, riskiert natürlich das Vertrauen seiner Finanzierungspartner, was dann in auslaufenden Kreditlinien, längeren Bearbeitungszeiten oder im Worst Case sogar in Absagen münden kann. Umgekehrt ist es so, dass wer transparent und frühzeitig kommuniziert, Vertrauen stärkt und damit seine Finanzierung sichert, auch in schwierigen Phasen. Das heißt, Finanzkommunikation ist kein nice to have, definitiv nicht, sondern ein strategisches Instrument, das unbedingt etabliert werden muss, bevor die nächste Krise eintritt.
Übernehmt ihr diese Kommunikation mit der WKV, weil ihr ja sehr viel besser wisst, wie die ticken, oder sollte das der Kunde lieber selber machen, um auch ein Verhältnis aufzubauen?
Das übernehmen auch selbstverständlich wir und beraten auch unsere Mandanten in Sachen Finanzkommunikation.
Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen gucken, wo stehen wir denn gerade da, was das Angebot und vor allem auch den Preis anbelangt. Eckert, eben hatte Viktor zu Recht gesagt, die Versicherer haben eigentlich die Aufgabe, Risiken zu bewerten. Das ist Schritt 1. Schritt 2, sie müssen auch ein Preisschild dann dran machen auf Basis dieser Risiken. Wenn du dir mal den aktuellen Markt anguckst, würdest du sagen, die Preise für Warenkreditversicherungen sind risikoadäquat?
Also jetzt aus Sicht des Versicherers würde ich sagen, natürlich sind sie nicht adäquat. Wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen länger im Markt und wenn ich die Preise vergleiche zu Anfang meiner Karriere zu heute, ich schätze mal, die Preise sind roundabout 80% runtergekommen. Also der Durchschnittssatz einer Kreditversicherung vom Umsatz, das hätten früher selbst die größten Top-Kunden nicht bekommen. Und warum ist das so? Weil die Kreditversicherung einfach in IT investiert, in Daten. Sie machen ein wesentlich besseres Monitoring ihrer Portfolios und wesentlich aktiver. Und ich deswegen, wie gesagt, ist ganz klar, Kreditversicherung ist nicht die Vollkaskoversicherung. Es ist nicht so, dass man einmal abschließt und dann liefert man und nichts passiert. Also die Kreditversicherer heutzutage sind nah am Risiko. Es ist würde ich mal so aus meiner Sicht sagen, wesentlich besser organisiert. Und vor allem, es ist wirklich alles in einer Datenbasis. Und Sie sehen die Veränderungen und sehen, wenn es Abweichungen gibt. Ist natürlich uniformierter. Also es gibt nicht mehr diese, ich sag mal, wie früher die Kreditprüfer, die gesagt haben, da muss ich ja mal mit meinem Bauch reden. Die Zeiten sind vorbei. Also heute gibt es ein Rating und dann ergibt sich ein Limit und davon abzuweichen wird schwierig. Also von daher, die Funktion erfüllen Sie und ich sehe das mehr, das ist eigentlich auch das Wichtige an der Kreditversicherung. Der Kunde weiß, woran er mit seinen Abnehmern ist. Und natürlich, wenn ich dann eine Zeichnungsquote mit meinen Limiten habe von 50%, dann bin ich wahrscheinlich in der schwierigen Branche unterwegs. Aber zumindest macht er sich bewusst, und das ist auch noch vielleicht, was wir vorhin diskutiert hatten, gerade kleinere Unternehmen, auch Mittelstand, haben oft das Problem, sie haben oft einen Großkunden und per Definition muss dieser Kunde einfach gut sein. Und man neigt auch ein bisschen dazu, die Augen zu verschließen und sagen, okay, der hat ein paar Probleme, aber der macht es auch schon wieder und er kann ja nicht in Konkurs gehen. Weil ich einen Großkunden verliere, dann ist das für einen Mittelständler auch ein Problem. Und das ist so ein bisschen, und da, ich sag mal, auf alle Fälle ist Kreditversicherung gut, weil Kreditversicherung öffnet einem die Augen, was die Abnehmer angeht.
Victor, wenn Kreditversicherungen, wie Eckart sagt, aktiv managen im Vergleich zu früher, dann heißt das ja vor allen Dingen auch den Umgang mit Limiten. Ist das überhaupt noch möglich, wirklich Limits zu erhalten, die nicht gecancelt werden können?
Ja, also das Thema Non-Cancelable Limits ist natürlich was, was uns im Tagesgeschäft auch öfters angetragen wird. Aber da muss man auch klar differenzieren. Also es gibt Anbieter, die beispielsweise auch Produkte emittieren, die ausschließlich Non-Cancelable Limits, sowohl im, man nennt das ja Short-Term, also im normalen Warenkreditversicherungsbereich oder auch im Mid-Term-Bereich machen. Allerdings zu einem ganz anderen Pricing-Modell, wie die Kunden das quasi gewohnt sind, was Eckart gerade gesagt hat. Da sind die Preise teilweise mit dem Faktor 3 höher als die Einstiegspreise bei dem Normalbereich. Ich glaube, man muss das in der Kombination sehen aus Warenkreditversicherung, Non-Cancelable Limits, Exzedentendeckung über Top-Up. Ich glaube nicht, dass es immer nur einen Weg gibt, sondern es gibt die individuelle Lösung für die Anforderungen des jeweiligen Kunden. Und wenn es beispielsweise Projektgeschäfte sind, ja, dann brauchen wir eine gewisse Planungssicherheit, dann reden wir über Non-Cancelable Limits. Aber da muss man auch ehrlich sein, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein Versicherer hat nicht die Aufgabe, Umsatz zu finanzieren, sondern Risiko zu bewerten. Dieser Lieferantenkredit, den wir quasi besichern, das ist auch ein Kreditgeschäft. Und das muss quasi auch geprüft werden. Und wenn die Bonität des Kunden nicht über jeden Zweifel erhaben ist, dann muss es auch legitim sein, zu sagen, das Risiko gibt das nicht her. Und bei diesen Non-Cancelable Limits liegt es in der Natur der Sache. Ein Kreditversicherer wird sich nicht über 12 Monate oder über einen Zeitraum zum Beispiel von 3 Jahren für ein Limit verbürgen und das sicherstellen, wenn er nicht auf die Bonität vertraut. Und von daher, glaube ich, kann man das nicht so einheitlich sagen, das geht oder das geht nicht, sondern das ist ein individuelles Thema. Es gibt nach wie vor Non-Cancelable Limits, aber es ist nicht einfacher geworden.
Trotzdem bin ich froh, dass die Limite gut verfügbar sind im Moment. Und was Victor gerade gesagt hat zu den Non-Cancelable Limits, teile ich die Meinung. Trotzdem muss man doch sagen, dass die Versicherer meiner Meinung nach momentan wirklich einen guten Job machen. Wir leben im Zeitalter der Polykrisen. Trotzdem sind die Annahmequoten in Ordnung. Es findet Risikotransfer statt. Und die Versicherer haben einfach auch verstanden, dass es dem Kunden nicht darauf ankommt, bei seinem Top-Abnehmer ein Exposure immer weiter auszubauen, sondern dass es darauf ankommt, in den schwierigen Ratingklassen auch Versicherungsschutz zu erhalten. Und dieser Transfer findet statt. Und wenn das eben irgendwann problematisch wird und Deckungslücken entstehen, gibt es Kollegen wie Eckart, die dann mit entsprechenden Lösungen zur Verfügung stehen. Du wirst sicherlich später noch was dazu sagen, deswegen will ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Aber meine Botschaft ist wirklich, das Produkt Warenkreditversicherung funktioniert seit der Corona-Krise, ganz im Gegensatz zur Finanzkrise damals. Und Warenkreditversicherung bietet in diesen Zeiten wirklich einen Mehrwert für die Unternehmen.
Wie sieht denn der Umgang mit den schwachen Bonitäten aus, Jörg? Ist es schlicht so, dass die Kreditversicherungen dann einfach prozentual das Limit runterfahren oder verweigern sie sich der Coverage?
Nee, du hast als Warenkreditversicherer ja immer 2 Möglichkeiten. Also entweder du reduzierst das Limit erstmal schrittweise oder du hebst es vollständig auf. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Negativfaktoren bekannt sind. Und in Abhängigkeit davon wird der Versicherer zunächst immer versuchen, wenn ein Bestandslimit besteht, das Bestandslimit zunächst aufrecht zu erhalten und erst in einem nächsten Schritt das Bestandslimit zu reduzieren. Gleichzeitig würde natürlich keine neuen Limite mehr auf dieses Risiko zeichnen. Und erst als Ultima Ratio wird er das Limit aufheben.
Wenn wir jetzt nochmal uns auf der Preisseite uns das Ganze angucken, Viktor, gibt ja Ratingskalen, nehmen wir mal eine klassische von 1 bis 10, Ratingstufe 3 verglichen mit 9 ist nicht versicherbar, habe ich gelernt, sagen wir mal 7. Über was für Pricing-Unterschiede reden wir da?
Ja, das ist ja sehr schwierig zu beantworten, weil normalerweise das Pricing ja nicht auf die Einzelrisikostruktur entfällt, außer wenn wir jetzt über Einzeldeckungen, also Single Buyer oder Investitionsgüter, Kreditversicherungsverträge sprechen. Der Kunde hat ja eigentlich den großen Vorteil, dass er sein gesamtes Debitorenportfolio andient. Und der Versicherer hat die Aufgabe, für sich einen Preis zu finden, der dem Risiko gerecht wird. Also er muss dem Kunden gewisse Parameter abfragen, also wie ist deine Debitorenstruktur im Portfolio, wie lange wartest du durchschnittlich auf dein Geld, all solche Fragen, wie ist dein Mahnlauf strukturiert, hast du Vorschäden gehabt, welche Branchen bedienst du, all diese Dinge muss man eben erfragen. Und dann muss der Versicherer ein Preisschild an den Vertrag dranhängen, wo er sagt, da kann ich wirtschaftlich gerecht einen Vertrag legen. Also dieses Wirtschaftsgeschäft muss ja beiden Seiten gleichermaßen Spaß machen. Also der Kunde muss das Gefühl haben, dass er ein wertschätzendes Angebot bekommen hat und der Versicherer darf auch nicht das Gefühl haben, dass die Schraube so tief im Holz ist, dass er kein Geld mehr verdient. Weil dann beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ich will ja auch Risikotransfer. Und für Risikotransfer brauche ich auch eine gewisse Prämie. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Der Eckhardt hat das vorhin gesagt, zu Beginn seiner Karriere, da waren die Prämiensätze 80% höher. Ich übernehme jetzt mal den Wert von Eckhardt. Wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, über die letzten verschiedenen Krisenszenarien von 2008 bis heute, war die Kreditversicherung immer der Stein in der Brandung, der Fels in der Brandung, war immer mit Risikotransfer da, wo sich Banken sukzessive zurückgezogen haben, wo es immer schwieriger wurde. Die Prämieneinnahmen sind aber runtergegangen. Das stellt aber die Versicherungsindustrie auch vor das Problem, wenn jetzt Polyrisikostrukturen wirken, hat das auch einen größeren Risikocharakter für den Versicherer, weil er hat die Manövriermasse gar nicht. Also man muss dann natürlich auch bei der Zeichnung genauer hinschauen. Und das war eigentlich das, was ich noch anfügen wollte zu dem Thema Finanzkommunikation. Vielleicht muss man da auch als Berater oder als Industriezweig auch die Brücke schlagen und den Leuten sagen, die Versicherer haben keine Sicherheiten, anders wie ein Bankinstitut, sondern wir gehen immer blanko als Versicherer, geht man immer blanko ins Risiko. Und die Verfügbarkeit von Informationen ist das A und O. Und wir sitzen ja quasi alle im gleichen Boot. Der Kunde möchte möglichst viel Limit, weil er möchte möglichst viel versichertes Geschäft haben, damit er den Umsatz gesichert begleiten kann. Er kann sich aber auch nicht davon freimachen, dabei zu unterstützen, die benötigten Finanzinformationen vielleicht zu bekommen. Und da müssen wir, glaube ich, hin, dass es ein bisschen mehr, ja, Symbiose wird zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer, dass man merkt, wir sind hier wirklich ein partnerschaftliches Miteinander. Und wir unterstützen zum Beispiel auch bei der Beschaffung von Finanzinformationen. Oder wir sind auch bereit, dass man den Namen nennen kann. Also wenn der Versicherer dort anruft und sagt, Mensch, wir brauchen eure Zahlen, weil wir prüfen hier den Lieferanten oder die Besicherung des Lieferantenkredits von Firma XY, dann ist das aus meiner Sicht systemimmanent und wichtig. Und da muss auch ein Umdenken stattfinden, weil man kann nicht immer nur motzen. Man muss überlegen, wie gehen wir denn gemeinsam nach vorne im Schulterschluss.
Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Jetzt wird auch in einer symbiotischen Partnerschaft sicherlich die Versicherung nicht in jedem Fall 100% Deckung übernehmen können und wollen. Und dafür gibt es ein Produkt, Eckhardt haben wir jetzt schon 3-4 Mal angesprochen, das Top-Up-Cover. Wenn ich es richtig verstehe, funktioniert es nicht, wenn der Versicherer sagt, ich nehme überhaupt gar kein Limit. Aber wenn er sagt, ich nehme nicht 100%, dann tretet ihr in Aktion.
Genau, das ist der Sinn von Top-Up, weil es gibt ja, wenn der Versicherer ablehnt, ein Risiko zu übernehmen, dann gibt es meistens auch einen Grund dafür. Und da wollen wir dann auch dann nicht das Risiko übernehmen. Top-Up generell, ich schätze mal vor 20, 25 Jahren hat das angefangen, damals noch sehr exotisch. Mittlerweile hat sich das etabliert am Markt. Mit FreeCap haben wir überlegt, was kann man noch besser machen. Und das, was ich schon gesagt habe, wir haben einfach ein Produkt, das keine Arbeit macht. Wir vertrauen voll und ganz den Kreditversicherern, weil die machen einfach einen guten Job mittlerweile. Wie gesagt, IT, die wissen, was sie tun. Die haben aktuelle Informationen, weil die Informationen sind auch erhältlich. Und was wir machen mit dem Produkt Top-Up Gap, wir doppeln einfach das Limit des Erstversicherers. Weil dann wir sagen, die machen einen guten Job. Wir wissen, wie die funktionieren. Wir sehen ja auch die Zahlen von den Kreditversicherern. Das ist ja alles begründet. Und dann bieten wir dem Kunden an und sagen einfach, wir wollen nicht mal prüfen, wir wollen nicht mal wissen, wer die Abnehmer sind, aber wir haben so viel Vertrauen in die großen Kreditversicherer, dass wir sagen, wir doppeln die Teilzeichnung. Weil es ist ja vielleicht jetzt kein mathematisches Modell, aber fast mathematisch und es ist vernünftig gemacht. Also es ist wirklich, die Kreditversicherer sind heute sehr professionell und das erlaubt uns dann zu sagen, wir folgen sozusagen blind, obwohl wir nicht blind folgen, sondern wir wissen, wie die Kreditversicherer funktionieren, was sind die Kriterien, um eine Teilzeichnung zu machen. Wir wissen auch die Kriterien bei einer Ablehnung, deswegen machen wir das auch nicht. Und bei einer Vollzeichnung braucht uns der Kunde nicht. Und das ist für den Kunden wichtig, weil er braucht die Deckung, aber was er nicht braucht, ist zusätzliche Arbeit. Weil das hören wir immer von Kunden, er will keine zusätzliche Arbeit durch das Produkt und vor allem damit verbunden ist ja dann auch wieder das Risiko, dass er das schlecht bearbeitet oder vergisst und sozusagen in die Richtung geht dann unser Produkt.
Das heißt, ihr arbeitet dann mit der Kreditversicherung zusammen oder habt ihr auch einen direkten Vertrag mit dem Kunden?
Nee, wir haben einen direkten Vertrag mit dem Kunden. Der Kunde oder die Zusammenarbeit zwischen Kreditversicherer und Kunde wird durch uns in keinster Weise beeinflusst. Der Kunde wickelt ganz normal sein Tagesgeschäft ab, auch in Kreditversicherung. Und de facto hat der Kunde mit uns erst Kontakt, nachdem er einen Schaden gehabt hat und den abgerechnet hat mit seinem Erstversicherer. Und das macht es natürlich bequem für den Kunden, weil es gibt keine Meldungen, es gibt keine Listen. Wir sind sozusagen wie die Haftpflichtpolice, die unterschreibt man, bezahlt die Prämie und legt sie in den Schrank.
Und ihr seid vom Pricing dann genauso wie der Kreditversicherer?
Pricing, wir orientieren uns am Erstversicherer. Dadurch, dass wir natürlich Top-Up haben, ist es ein Schlag teurer. Aber de facto geht es in dieselbe Richtung.
Aus der Sicht des Vermittlers ein sinnvolles Produkt. Hilft euch das in der Praxis?
Ja, vielleicht darf ich darauf antworten, Jörg. Also Top-Up wird immer mehr systemrelevant, ist immer wichtiger. Schlägt ja auch in vielerlei Hinsicht in Sachen Finanzierungsthemen zu Buche. Ne? Gerade im Factoring ist die Verfügbarkeit von Limiten für uns auch ein ganz relevanter Punkt. Denn weniger Limit heißt weniger Liquidität. Denn ohne die Absicherung in der Kreditversicherung gibt es keinen Ankauf. Von daher ist es durchaus relevant. Ich würde aber nochmal auf einen Punkt hinweisen, was der Eckert eben gesagt hat. Es muss einfach sein. Also das Problem mit der Kreditversicherung ist ja im Wesentlichen, dass über die letzten 15 Jahre vor den Krisenszenarien quasi die Kunden quasi gar keine Erlebniswelt in Sachen Schaden hatten. Also die Schadenquoten der Versicherer kannten ja nur eine Richtung, gegen Süden. Und wenn dir die Erlebniswelt im Vertrag fehlt, weißt du überhaupt nicht, ob der Vertrag gut ist oder ob du ihn gut bespielst oder nicht, sondern du hast einen Vertrag, den du vermeintlich richtig bedienst. Aber ohne dieses Schadenereignis, ohne diesen Event, findest du ja nie raus, ob der Vertrag gut strukturiert ist oder schlecht und ob du den Prozess vermeintlich richtig bedient hast oder eben nicht. Das größte Problem bei Top-Up-Verträgen ist, wir unterscheiden ja zwei unterschiedliche Arten von Top-Up. Einmal das systemintegrierte Top-Up, das der Anbieter selbst macht. Also der Primärvertrag bietet die Option, beim gleichen Versicherer ein integriertes Top-Up zu haben. Und wir bieten oder und die Branche bietet externe Top-Up-Versicherungen an. Das sind spezialisierte Anbieter, beispielsweise FreeCap. Und da ist die größte Herausforderung die Harmonisierung der Verträge. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das größte Problem, denn den allermeisten Kunden ist überhaupt nicht bewusst, dass ein Top-Up-Vertrag nicht gleich das Deckungsspektrum mitbringt, das sein Primärvertrag ihm verspricht. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Also A, die Verträge so aufzubauen, dass sie inhaltlich identisch sind, dass dort auch keine Haftungsrisiken entstehen. Das zweite ist, der analoge Prozess ist relativ hoch, denn ich muss ja diese einzelnen Top-Up-Limite in der Regel anfragen. Das fällt in der Lösung vom Eckert quasi weg, weil über die AVB automatisch gedoppelt wird. Und der dritte große Punkt ist das Thema Schaden. Schaden kann sehr aufwendig sein bei der Bereitstellung von Informationen, bei den Erfüllungen der Nachweispflichten. Und hier ist es nach meinem Verständnis so, du korrigierst mich bitte, wenn ich das falsch wiedergebe, aber hier ist es so, ich brauche quasi die Schadenquittung vom Primärversicherer. Und wenn ich den Nachweis führen kann, dass der Primärversicherer den Schaden entschädigt hat und die Obliegenheiten des Primärversicherers eingehalten wurden, dann entschädigt auch FreeCap. Und von daher ist das für uns eine ganz relevante Lösung, die bei uns großen Zuspruch findet. Also generell in der Breite das Thema Top-Up ganz wichtig.
Wie sieht's denn generell mit der Rolle des Vermittlers oder des Beraters aus, Jörg, wenn es denn wirklich mal schwierig wird? Also sicher, wenn der Schaden eintritt, seid ihr gefragt. Du hast es eben schon gesagt, in der Phase der Kommunikation seid ihr auch schon mit dabei. Wenn es schön läuft, seid ihr eigentlich ein Makler. Oh, gibt ein Produkt, das vermittelt ihr, dafür bekommt ihr eine Provision. Aber ihr bekommt diese Provision auch dafür, dass ihr später euren Job macht, wenn der Kunde euch wirklich braucht. Also wie verändert sich diese Rolle dann, wenn es drauf ankommt?
Also ich glaube, dass die Rolle des Maklers sich auch in den letzten Jahren schon deutlich verändert hat aufgrund der komplexeren Anforderungen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. In der Krise sind die Anforderungen besonders groß und dann zeigt sich, wer wirklich beraten kann. Also wenn Unternehmen in eine Schieflage geraten oder wenn ein Versicherer eine Deckung reduziert oder aufhebt oder plötzlich ein Abnehmer in die Insolvenz geht, dann braucht ein Kunde natürlich keinen Produktverkäufer, sondern einen strategischen Partner. Und das äußert sich dadurch, dass der Makler sozusagen zu einem Frühwarnsystem mutiert. Das heißt, der Makler erkennt frühzeitig, wenn ein Versicherer einzelne Debitoren oder bestimmte Branchen kritischer bewertet und teilt dann diese Information direkt mit seinen Mandanten. Es reicht natürlich auch nicht, dass er nur die Police des Kunden kennt, sondern er sollte schon auch die größten und wichtigsten Kunden kennen, die Zahlungsziele oder beispielsweise Klumpenrisiken in der Debitorenstruktur. Und wenn dann ein Versicherer eine Deckung kürzt oder streicht, dann ist es ja der Makler, der für den Kunden verhandelt und versucht, am Markt Lösungen zu finden, beispielsweise indem er ein gekürztes Limit durch eine Top-Abdeckung wieder auffüllt oder eine Single-Risk-Absicherung platziert für ein verloren gegangenes Limit, das er dann bei dem anderen Anbieter wieder eindeckt. Aber darüber hinaus ist der Makler auch eine Art Strukturierer, weil er ja Warenkreditversicherungen mit Factoring und Credit Management zu einem 360-Grad-Lösungspaket kombiniert, das Liquidität sichert und Risiken minimiert. Und er ist natürlich auch Türöffner, weil er ja durch seinen täglichen Marktzutritt mit den Versicherern auf Augenhöhe spricht, was dem Kunden wiederum 1:1 zugutekommt. Das heißt, der Makler ist in der Krise Risikomanager, Liquiditätsstratege, verlässlicher Ansprechpartner in einem. Und er ist ja ausschließlich dem Kunden gegenüber verpflichtet. Und das ist eigentlich genau das, was Unternehmen in schwierigen Phasen benötigen.
Okay, also ich glaube, wir sehen, wenn es zur Krise kommt, dann brauchst beim Kunden den Willen zur Transparenz. Es braucht beim Vermittler eine gewisse Professionalität und auch Erfahrung im Umgang mit der Krise. Und Erfahrung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Eckart, weil es gibt ja eben noch die dritte Seite, nämlich die Warenkreditversicherung selber. Da haben wir ja nun eben auch schon drüber gesprochen, dass es lange Zeiten gab, wo die Schadensfälle sehr gering waren. Also meine Frage an dich, gibt es überhaupt noch genügend Mitarbeiter mit ausreichend Krisenerfahrung bei den Kreditversicherungen, um all das wirklich auch professionell zu bearbeiten, was da gerade und künftig wahrscheinlich noch mehr auf sie einprasselt?
Also ich denke mal, Mitarbeiter mit Krisenerfahrung gibt es mittlerweile wenig, weil die letzte richtige Krise war, denke mal, 2008. Weil Krise heißt ja auch immer, es ist wirklich ein starker Einschnitt. Und die Krisen, die wir zurzeit haben, ist ja Dauerkrise und viele kleine Krisen, selbst wenn sie schon größer sind. Aber also von daher sind wir eigentlich in diesem Dauermodus Krise. Und ich denke mal, die Mitarbeiter haben die Erfahrung, auch bei den Kreditversicherern. Und was, wie gesagt, auch wichtig ist, es ist wieder die IT. Weil heute übernimmt einfach die IT viele Prozesse, viele Abläufe. Viel Information ist in der IT, was früher, ich sag mal, auf Papier war, im Aktenschrank, im Kopf von Mitarbeitern. Und wenn die Mitarbeiter in Rente gegangen sind, dann waren doch. Und das ist dank IT heute auch wesentlich weniger, weil einfach, sie sind viel strukturierter, die Abläufe sind da. Erfahrung ist immer noch gut, aber es ist weniger wichtig als früher. Und wie gesagt, wenn dann wirklich Krise kommt und dann gibt's dann Spezialisten vom Makler, und Makler ist ja heute nicht nur verkaufen, sondern auch gerade im Schaden ist Makler aktiv oder auch in der Limitreduzierung. Also ich denke, dass diese Erfahrung ist zum Teil transferiert worden zum Vermittler. Und die Kreditversicherer sind einfach heute so professionell organisiert, dass einfach die Abläufe funktionieren. Und da braucht man nicht mehr so viel Erfahrung.
Okay, ja, das klingt ja eigentlich ganz vielversprechend. Was wir auch sehen in Krisen ist, dass Finanzierer wie Factoring-Gesellschaften ja gerne mit dazugeholt werden, da auch eine wichtige Rolle spielen, damit das Unternehmen ein bisschen Luft bekommt. Aber auch die Factoring-Gesellschaften können ja nicht ohne Warenkreditversicherungen arbeiten, sondern lassen sich das hinten raus ja wieder decken. Viktor, ist das aus deiner Beobachtung heraus noch in ausreichendem Maße gesichert, dass die Factoring-Gesellschaften tatsächlich auch tätig werden können?
Ja, klar. Also ich glaube, es besteht kein Zweifel, dass die Factoring-Industrie ähnlich wie die Warenkreditversicherung sehr leistungsfähig ist, nach wie vor. Natürlich gibt es dort auch Einschränkungen. Ich meine, wir verfolgen das ja auch alles, wenn die Preise für verschiedene Güter teurer werden oder wir durch Lieferkettenengpässe zu solchen Preissteigerungen getrieben werden, dann verknappen sich die Limite insofern, als dass die Bedarfe auf einmal plötzlich steigen. Und das stellen wir fest, dass es durchaus bei den Factoring-Verträgen hin und wieder Probleme mit den Kumulen gibt, also mit den zur Verfügung stehenden Gesamtlimiten, die für so ein Risiko zur Verfügung steht. Aber da gibt es Lösungsalternativen und Strategien, wie man dem begegnen kann. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Factorer, kleinere Factoring-Gesellschaften, die vielleicht auch mal den Markt oder einzelne Länder verlassen. Das hat aber oftmals auch regulatorische Gründe oder die hatten vielleicht einen Großschaden und haben es gar nicht geschafft, sich am Markt zu etablieren. Aber generell gibt es einen sehr großen etablierten Kreis an guten Factoring-Gesellschaften und wir sind da nach wie vor leistungsfähig. Ich glaube, das gilt für alle Kollegen unserer Zunft. Wir greifen ja auf dieselben Anbieter zu. Das ist durchaus gegeben.
Vielleicht, wenn wir den Blick noch mal ein bisschen in die Zukunft werfen. Jörg, wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon in Krisen sich befinden. Wir haben einige Branchen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Andere, die zumindest mal bedroht sind. Wenn wir mal uns vorstellen, dass sich diese Krise noch ein bisschen ausweitet und wir nicht die 0,9% Wachstum bekommen, die du, glaube ich, eingangs gesagt hast, sondern ein paar Parameter dazukommen, wo es eben nochmal 2-3 Jahre weiter nach Süden geht. Werden in einem solchen Szenario auch weiterhin die Kreditversicherungen den Mittelstand gut durch die Krise hindurch begleiten?
Ich persönlich bin davon überzeugt, denn wir leben jetzt Krise schon seit 6 Jahren. Und ich habe ja die unterschiedlichen Krisenszenarien vorhin aufgeführt, welche Krisen im Anschluss an die Corona-Krise sozusagen allgegenwärtig waren und die Kreditversicherer mussten all diese Krisen managen und das haben sie sehr gut gemacht bislang. Insofern glaube ich, wird jetzt ganz wesentlich sein, den Turnaround hinzukriegen in Deutschland, was das Wirtschaftswachstum anbelangt. Allerdings sind wir da von Faktoren abhängig, die wir nur teilweise beeinflussen können. Wir müssen die Hausaufgaben machen im Land, insbesondere die Bürokratie abbauen, was ich eingangs gesagt habe, um einfach gewisse Parameter zu schaffen, dass Unternehmen wieder wachsen können, dass sie in Deutschland bleiben, dass investiert wird. Und dann bin ich zuversichtlich, dass die nächsten Jahre auch entsprechend von den Kreditversicherern gut gemanagt werden können.
Das ist doch ein, ich sag mal, halbwegs optimistisches Schlusswort. Zumindest wird es an den Warenkreditversicherungen nicht liegen, wenn es nicht so vorangeht, wie wir uns das alle gemeinsam wünschen. Wir müssen einfach, weil wir mit der Zeit durch sind, wir hätten, glaube ich, noch problemlos ein Stündchen weitersprechen können, aber trotzdem zum Ende kommen. War wirklich sehr spannend, hat mir viel Freude bereitet. Wir haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Aspekten aufgeworfen. Da gibt es vielleicht noch die eine oder andere Nachfrage. Ich bin sicher, dass ihr alle drei dafür auch gerne zur Verfügung steht. Ich sage euch ganz herzlichen Dank für eure Einschätzungen. War ein wirklich schönes Gespräch. Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com